Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Seid ihr schon mal in der besten Stadt der Welt gewesen? Es gibt neue Listen für die besten Städte der Welt, aufgeteilt in bestimmte Kategorien. Zum Beispiel die beste Stadt für Frauen auf dieser Welt, aber auch für Musikfans, für Museumsgänger. Pascal Fischer aus unserem Team, du hast dir die Listen heute angeschaut und du wirst uns gleich die besten Städte der Welt vorstellen. Verrätst du uns schon eine vorab?
Ja, Museen hast du ja angesprochen. Ja. Topstadt für Museen ist auch Peking, denn da gibt es so tolle Sachen wie das Wassermelonenmuseum.
Köstlich.
Muss man gesehen haben.
Vorher sprechen wir aber noch über das Wetter. Das ist nämlich schon geil, der Herbst momentan. Bei uns bis zu 27 Grad. Allerdings ist es nicht so geil für die Iren. Da hat Sturm Ophelia gewütet. Beides hängt leider zusammen. Inwiefern und wie es weitergeht, das gleich. Am Mikrofon ist Ralf Günther.
Deutschlandfunk Nova.
Hey, bis zu 27 Grad. Der Sommer ist zurück in Deutschland. Zumindest war es im Juli oft nicht so warm wie momentan. Der Grund für diesen 99 Karat goldenen Oktober ist ein Zusammenspiel zwischen dem Hochdruckgebiet Tanja und diesem Sturm, diesem Hurricane Ophelia. Während wir uns hier heute gesonnt haben, ist der Sturm über Irland gezogen, hat dabei einiges zerstört. Dazu gleich mehr. Aber jetzt erstmal zu dieser Wetterlage. Die ist nämlich eine meteorologische Sensation. Björn Goldhausen von wetteronline.de, guten Abend.
Hallihallo.
Wie kann es denn sein, dass Ophelia bei uns so schönes Wetter bringt und in Irland Zerstörung?
Ja, unser Glück ist halt, dass wir auf der Nordhalbkugel sind und das Hoch momentan knapp östlich von uns haben und das Tief eben weiter im Westen. Und um so ein Tief, da weht der Wind entgegen des Uhrzeigersinns. Das heißt, auf seiner Ostseite wird zwischen Hoch und Tief sehr, sehr warme Luft für die Jahreszeit aus Süden zu uns geführt. Und wir haben dann eben den Sommer, während in Irland die Häuserdächer wegfliegen.
Hm. Ophelia wird aber jetzt nicht mehr als Hurricane geführt. Wie ist jetzt die genaue Bezeichnung?
Genau, es ist jetzt ein außertropisches Tief. Man kann sagen, ein normales Tiefdruckgebiet oder halt ein mitteleuropäischer Orkan. Und das Tief zieht jetzt langsam weiter über Großbritannien und dann später weiter Richtung Skandinavien, schwächt sich dabei aber immer weiter ab.
Also ist aber trotzdem noch einiges zu erwarten, weil er hat ja schon Zerstörung gebracht.
Genau, aber im Prinzip nur über den britischen Inseln jetzt, wo es jetzt heute noch sehr stürmisch sein wird. Auf seinem Weg weiter rüber Richtung Skandinavien wird der Sturm immer schwächer und kommt dann da die nächsten Tage als normales Tief an.
Wenn ich es richtig verstanden habe, Ophelia ist nach 160 Jahren der dritte Wirbelsturm, der es bis Europa geschafft hat. Warum passiert das nicht häufiger?
Man muss dazu wissen, dass die Wirbelstürme in der Regel in der Nähe vom Äquator entstehen und dann halt mit den Passatwinden weiter nach Westen getrieben werden und dann häufig irgendwie in Richtung Karibik, Florida ziehen. Manchmal kommt es allerdings vor, dass die weiter nördlich auch entstehen, wie jetzt hier irgendwo südwestlich der Azoren. Und dann sind sie schon in der Nähe von der Westdrift, also unser Westwetter, man kennt es ja. Und wenn diese Stürme dann von der Westdrift erfasst werden, dann kann eben genau das passieren, was jetzt passiert ist. Dass so ein Hurricane dann ja am Anfang ganz langsam und im weiteren Verlauf ziemlich flott Richtung Nordwesten zieht und dann zumindest mal als außertropisches Tief auch den europäischen Kontinent erreicht.
Du hast heute auch schon mal geguckt, man kann natürlich so eine ganze Sturmbilanz erst am nächsten Tag oder in der nächsten Woche ziehen, aber was dieser Sturm für Schäden mitgebracht hat in Irland?
Ja, es ist schon relativ dramatisch. Also von abgedeckten Dächern, umgestürzten Häusern in Cork, das ist im Süden von Irland, da ist sogar das Dach des Stadions eingestürzt. Leider gibt es auch ein Todesopfer bis jetzt. Aber wie gesagt, man muss mit den genauen Schadensanalysen mal noch ein bisschen warten, weil wir noch quasi mittendrin sind, beziehungsweise der Sturm sich jetzt langsam erst abschwächt.
Schauen wir nochmal auf uns. Bei uns ist es dafür toll. Was macht der Wirbelsturm jetzt mit dem Wetter in den nächsten Tagen hier bei uns in Deutschland?
Ja, bei uns hat er erstmal einen relativ geringen Einfluss. Also er zieht, wie gesagt, jetzt über die Nordsee Richtung Skandinavien. Wir bleiben weiterhin, Hochtanja, ja, hat uns fest im Griff, zumindest mal noch bis Wochenmitte. Das heißt, wer kann, sollte den morgigen Dienstag und auch noch den Mittwoch genießen. Danach geht es dann auch bei uns langsam bergab.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Kunst darf doch alles, oder? Ein russischer Künstler probiert das gerade aus, und zwar krass an der Grenze des Erlaubten. Ich glaube, so richtig erlaubt war es nicht mehr. Er war heute als Brandstifter unterwegs, beziehungsweise das soll Aktionskunst gewesen sein. Piotr Pawlenski heißt der Mann und er hat in Paris eine Bankfiliale angezündet. Pascal Fischer aus unserem Team, du hast die ganze Story. Was soll das? Wer ist der Kerl?
Ja, der ist 33 Jahre alt und eben Künstler und geht dann halt aus dem White Cube in die Bank und macht die dann zum Black Cube sozusagen. Der hat das einfach angezündet, das Gebäude. In den sozialen Netzwerken kannst du das angucken, ne? Da gibt es sogar Bilder, Pawlenski, schwarz gekleidet vor dieser Bank und hinter ihm zwei vergitterte Fenster und daraus schlagen Flammen, alles in Paris.
Beschreib mal, hat er nur gezündelt oder echten Schaden angerichtet?
Die Filiale, die bleibt jetzt erstmal geschlossen, so zerstört ist die halt in, das sagt zumindest die Nationalbank, Banque de France. Und Pawlenski wird wegen Sachbeschädigung verhaftet. Die Bank will den Mann wirklich vor Gericht bringen. Übrigens auch seine Lebensgefährtin, die heißt Oksana Schaligina, die wohnt mit ihm in Paris.
Piotr Pawlenski, der Name, der sagt schon, der Mann ist wahrscheinlich kein Franzose.
Nee, ist eben Russe und das ist jetzt nochmal so eine pikante Volte in der Story. Der ist nämlich ein Kreml-Kritiker und hat immer wieder spektakuläre Protestaktionen angezettelt. Zum Beispiel im Juni 2016, da hat er mal die Türen des FSB in Moskau angezündet, also des russischen Inlandsgeheimdienstes. Danach gab es dann Vorwürfe, er habe eine Theaterschauspielerin belästigt. Auf sowas drohen 10 Jahre Arbeitslager in Russland und daraufhin ist der Mann dann nach Frankreich geflohen mit seiner Lebensgefährtin und hat auch tatsächlich Asyl erhalten dort. Also schon skurril, ne? Asyl plus Künstler gleich brennende Bank, zünd dein Asylland an.
Krass. Ein russischer Aktionskünstler fackelt in Paris eine Bankfiliale ab. Infos von Pascal.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Vom großen Star von Wien bis Vorarlberg, von der Steiermark bis nach Tirol, Sebastian Kurz. 31 Jahre alt, er wird wohl der neue Bundeskanzler von Österreich. Ein wirklich kometenhafter Aufstieg. Erst zum unangefochtenen Leader seiner Partei, dann zum Wahlsieger, bald zum Kanzler. Macron war auch so ein Fall, ne? Junger Typ, superschneller Aufstieg. Man könnte den Eindruck bekommen, das kann doch alles nicht so schwer sein. Also wäre so ein Aufstieg mit 31 zum Kanzler auch bei uns möglich in Deutschland? Und wenn ja, was müsste dafür alles passen? Stefan Beuting mit einer kleinen politischen Kometenkunde.
Seit Donnerstag bin ich nun nicht mehr nur vorläufig, sondern auch ganz offiziell Bundestagsabgeordneter.
Roman Müller-Böhm ist das. Neues Mitglied der FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag.
Damit kann ich nun auch anfangen, mein Büro hier in Berlin aufzubauen, Mitarbeiter einzustellen und auch nächste Woche geht es auch los im Wahlkreisbüro.
Müller-Böhm, hört man schon an seiner Stimme, der ist ziemlich jung. Jüngster Abgeordneter im aktuellen Bundestag. Erst frische 24. Und damit 7 Jahre jünger als dieser Sebastian Kurz da aus Österreich, der die Nationalratswahl so eindeutig gewonnen hat.
Ich danke euch, dass ihr das möglich gemacht habt.
Apropos möglich. Wäre das auch bei uns denkbar, dass einer in so jungen Jahren einen Durchmarsch macht? Ob jetzt Müller-Böhm oder vielleicht ein anderer? Mit 31 Kanzler sein?
Also im Moment ist eigentlich niemand wirklich in Sicht.
Svenja Kraus, Politikwissenschaftlerin an der Humboldt-Uni in Berlin. Lehrbereich politisches Verhalten im Vergleich.
Die einzigen Kandidaten, die mir jetzt einfallen würden, wäre tatsächlich Johanna Ueckermann, glaube ich, von den Jusos. Aber bei der Jungen Union haben wir ja eigentlich auch nur 2 junge Männer dran.
Eine deutsche Version à la Macron Kurz gibt's gerade nicht. Die fortschreitende Personalisierung der Wahlkämpfe spiele aber jungen, frischen Typen auch hierzulande in die Hände. Und in so einer Situation wird es natürlich immer wichtiger, wie präsentiere ich mich?
Also auf jeden Fall kann man sich, glaube ich, schon das Auftreten von ihm abgucken. Also er macht das schon wirklich sehr professionell und sehr gut.
Das ist so eine Kurzgeschichte, wie du in Österreich. Oder sowas wie dieses Macron-Märchen in Frankreich. Aber auch bei uns klappen könnte. Das glaubt auch der Politikwissenschaftler Werner Patzelt nicht. Einfach schon, weil bei uns die Parteien anders ticken.
Das deutsche Parteiensystem unterscheidet sich sehr von den Parteiensystemen Frankreichs und Österreichs. In Österreich haben die etablierten Parteien über lange Zeit durch ihre allzu festen Netzwerke und eigensüchtigen Politikmachenschaften abgewirtschaftet. In Frankreich gibt es ohnehin keine sehr stabilen Parteien, sondern immer neue Bewegungen um immer neue politische Führer. Und nichts von alledem haben wir so in Deutschland.
Im Grundgesetz steht: Die Parteien wirken bei der Willensbildung des Volkes mit und nicht zwangsläufig einzelne schillernde Shootingstars. Auch wenn sich die natürlich medial viel besser vermarkten lassen.
Die Medienlogik ist nicht dasselbe wie die politische Logik. Im Grunde ist die Geschichte voll von jungen Leuten, die mit Tatendrang sich an die Spitze von Staaten oder von Parteien oder von Armeen setzten und dann riesige Desaster für ihre Gefolgschaft angerichtet haben.
Wenn die Demokratie gut funktionieren soll, sagt Patzelt, dann kannst du als Partei weiterhin in die erste Reihe investieren. Überlebenswichtig ist aber die zweite.
Besser also hat man eine starke Führungsreserve und dann kann man sich gegen alle Herausforderungen wappnen.
Eigentlich haben wir gerade eine super komfortable Situation. Während bei uns hier in Deutschland das demokratietechnisch eher vernünftige Modell abläuft, können wir in unseren Nachbarländern gerade die Show-Variante verfolgen und uns anschauen, wie gut das wirklich funktioniert mit diesen Politkometen. Ob sie schnell wieder verglühen oder nicht.
Ich bin tatsächlich der Ansicht, dass Politik eine viel zu ernste Angelegenheit ist, als dass man sie zum Spielfeld für Ego-Erfahrungen selbstbewusster Leute machen lassen sollte. Und es ist die Politik auch viel zu wichtig, als dass man dort biografische Experimente mit staatspolitischen Experimenten verbinden sollte.
Das war Stefan Beuting mit einer Analyse, ob es denn tatsächlich klappen könnte. Also 31 Jahre jung und bald schon Kanzler. Wie das geht, das waren die Erklärungsansätze.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Früher war Fliegen Luxus und heute können wir überall zum Teil sogar richtig günstig hinfliegen. Also haben wir die Qual der Wahl. Wohin soll's gehen? Welche Stadt ist die beste? Es gibt ein neues Ranking, das beantwortet diese Frage für alle möglichen Reisetypen. Welches ist zum Beispiel die beste Stadt der Welt für Frauen oder für Abenteuerurlauber oder für Architekturinteressierte, für Museumsliebhaber, für Partypeople? Pascal Fischer aus unserem Deutschlandfunk Nova-Team, lass uns gleich mal die einzelnen Kategorien durchgehen. Aber erstmal, hat dich bei den Ergebnissen irgendwas überrascht?
Ja, doch. Beim Thema Kaffeestadt, klar, Addis Abeba in Äthiopien ist als Herkunftsregion dieser Bohne natürlich dabei, Aber eben auch Tel Aviv. Wusste ich zum Beispiel nicht. Da gibt es eine ganz lebendige Kaffeeszene. Da testest du mehrere Kaffees, wie du sonst nur Wein in Weinbars testest.
Okay.
Ja, und insgesamt ein Nachtleben fand ich cool. Belgrad, da gibt es also Clubs, Jazzkonzerte in quasi Ostblockbauten oder in neoklassizistischen Gebäuden. Ja, kannst da feiern, wie du willst. Natürlich werden dann in solchen Kategorien auch immer genannt Berlin, New Orleans oder Rio de Janeiro. Also auch keine Überraschung dann wieder.
Da gibt es bestimmt auch beim Thema Subkultur was zu holen dort, oder?
Ja, Berlin soll bei der LGBT-Community natürlich ganz vorn mithalten. Seit den 20er Jahren ist da halt was los. Das beeindruckt dann die Leute vom Lonely Planet. Aber auch da, knapp dahinter natürlich New York, Sao Paulo oder wieder Tel Aviv.
Schauen wir mal weiter. Die beste Stadt der Welt. Wohin geht's denn für Konzertfans? Gibt's bei der Kategorie Musik da irgendwelche Überraschungen?
Ja, nein und ja, nein, weil Austin, Texas steht da natürlich wieder oben. Die Live-Musik-Hauptstadt der Welt ist das ja bekanntermaßen. Ne? Festivals, Bars, Shows, Happening, alles da. Die ganze Zeit, das ganze Jahr über. Mhm. Aber auch ja, eine Überraschung wieder. Seoul in Südkorea, der K-Pop, also diese Musik aus Korea, diese spezifische Popmusik, die haben es jetzt noch einen weitergetrieben mit Hologrammkonzerten. Ja, oh. Also da sind sozusagen echte Popstars, aber als ja Hologramme so zu sehen und die Leute stehen davor und jubeln. Ja.
Gangnam Style als Hologrammkonzert, wie geil ist das denn? Was ist mit den ganz klassischen Gründen für Städtereisen, wie zum Beispiel Architektur oder Geschichte und so weiter?
Ja, wenig überraschend bei der Architektur finde ich dann wieder Barcelona, klar. Schöner Istanbul, auch ganz vorn mit dabei, merkt man gleich. Ne? Die aktuelle politische Lage wurde dann natürlich nicht so eingerechnet in diese Rankings, ne? Denn beides wackelt ja so ein bisschen gerade. Ist eher so das Kriterium, was gibt es da Besonderes, anderes zu sehen in diesen Städten. Daher ist dann auch Chicago mit Wolkenkratzern da ebenso aufgeführt auf der Liste wie Istanbul wegen der Minarette. Ja, und wenn es um Geschichte allgemein geht, empfehlen die da Charleston in South Carolina, gegründet 1670 und viele Stadtviertel sind da immer noch im Kolonialstil.
Das ist mit Museen und Kunst, da ist wahrscheinlich meine alte Heimat London ganz vorne mit dabei.
Klar, klar, ja. Ne? Hochkarätige Museen und gratis auch noch. Ne? Aber auch Peking für Skurrilitäten wie das Wassermelonenmuseum. Das ist natürlich jetzt alles so von einer Kulturkunde bis seltsam. Wenn es jetzt um die reine Kunst geht, ja, da toppt natürlich Florenz alles. Paläste und Kirchen mit Kunst von Botticelli, Michelangelo, Raphael und Da Vinci.
Was ist mit Natur, Strand, Erholen, Abenteuer?
Ja, beim Strand sieht Kapstadt wegen Stadt und Strand gleichzeitig beides zu haben auf engstem Raum. Naja, Barcelona und Miami oder Sao Paulo könnte man jetzt ebenso nennen. Also du siehst auch, das ist natürlich dann immer so ein bisschen willkürlich, auch beim Abenteuer. Die Städte sind meist so Ausgangspunkte für Exkursionen oder Trips. Ja, Anchorage in Alaska, kannst du dann ins Eis laufen. Hobart auf der australischen Insel Tasmanien, da kannst du raften und ein bisschen rumwandern oder klettern. Oder Ushuaia in Argentinien für deine persönliche Südpol-Expedition.
So, und jetzt gibt es noch ein anderes Ranking, das heute rausgekommen ist. Da geht es um die besten Reisestädte für Frauen. Was ist das genau für ein Ranking?
Ja, das ist eine Hotlist der Thomson Reuters Foundation. Die hat Experten für Frauenthemen befragt zu 19 von insgesamt ja 31 Megacities, die es gibt weltweit. Also diese urbanen Räume mit 10 Millionen Einwohnern und mehr. Und da ging es einfach darum, wie sicher sind Frauen vor sexueller Gewalt? Wie gut sind die Chancen im Bildungssystem? Wie gut ist das Gesundheitssystem für die aufgestellt? Dazu hat man also 380 Expertinnen zu Frauenthemen befragt oder auch zu Frauenrechten und so weiter.
So, und was sind die Frauen-Megacities?
Ja, ganz oben wieder London. Besser als Tokio oder Paris. London punktet einfach schon symbolisch. An den Spitzen von Polizei und Feuerwehr sitzen nämlich Frauen. Das ist jetzt alles nur so eine Gesamtpunktzahl. Am sichersten ist London nämlich nicht für Frauen. Da gewinnt Tokio. Und ja, es gab auch schon Kritik an dieser Liste. In London gäbe es natürlich einen massiven Gender Pay Gap. Und mit dem Brexit verschlechtere sich vielleicht auch die Wirtschaft wieder. Und ja, von solchen Verschlechterungen sind natürlich meistens eher dann schnell Frauen betroffen, sagen Expertinnen.
Ein neues Reisebuch und eine neue Studie sagen uns, in welche Städte wir am besten reisen oder auch leben können. Und wo lieber nicht.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Raus aus der Social Bubble, rein in eine lange, glückliche Beziehung. Deutschlandfunk Nova ist hier. Wir sprechen heute Abend mal sehr positiv übers Online-Dating. Immer wieder wird ja gemeckert, ne? Früher war alles besser, persönlich kennenlernen, im Club, bei der Arbeit, im direkten Freundeskreis, das wäre ja viel besser für das menschliche Miteinander gewesen. Alles bla bla, sagen Forscher aus England und Österreich. Online-Dater haben oft glücklichere, längere Beziehungen, denn erstens sucht man eben online so lange, bis es wirklich passt. Und zweitens lernt man online auch mal Menschen kennen, die nicht aus der eigenen Social Bubble kommen oder aus dem eigenen Kulturkreis. Die Forscher sagen, diese Effekte sind nicht nur toll für Paare, sondern für die ganze Gesellschaft eigentlich, da sie sich stärker durchmischt und so Diskriminierung und Ungleichheiten abnehmen. Aber jetzt bleiben wir erstmal beim Dating heute Abend. Alexandra Hartmann ist Paartherapeutin, Single Coach und Buchautorin. Frau Hartmann, also beim Online-Dating gehen wir raus aus unserem üblichen Dunstkreis. Klappt das denn wirklich? Wie ist Ihre Einschätzung?
Ja, sicher klappt das. Ich meine, ich habe durch das Online-Dating Zugriff auf einen sehr großen Pool von Singles und kann mir auch relativ sicher sein, mal abgesehen von denen, die sich vielleicht als Singles bezeichnen oder nur so tun, als ob aus anderen Gründen, kann ich aber schon da in dem Zusammenhang relativ sicher sein, dass es sich wirklich um potenzielle Partner zum Beispiel handelt. Und ja, ich habe da schon Zugriff auf eine große Menge an potenziellen Singles, die ich sonst nicht treffen würde in meinem normalen Arbeitsalltag oder Freizeit.
Aber ist es nicht vielleicht auch negativ, so einen Riesenpool zu haben? Also ich kann mir vorstellen, wenn ich die Riesenauswahl habe, dann werde ich vielleicht noch wählerischer und sage, ich nehme jetzt nicht den nächsten, weil der passt halbwegs, sondern ich nehme den übernächsten, weil der passt vielleicht noch perfekter.
Ja, man sollte natürlich auch vorsichtig sein, weil wie gesagt, es gibt da auch die Möglichkeit, auf den Online-Plattformen ja ziemlich viele Unwahrheiten oder Dinge zu beschönigen. Insofern denke ich, ist so ein kritischer Blick gar nicht schlecht. Sicher habe ich dann auch die Möglichkeit zu sagen, ich probiere mal hier ein bisschen und probiere mal da ein bisschen. Meistens ist es aber so, dass langfristig das für einen selber ja auch nicht zielführend ist. Zumindest dann nicht, wenn man wirklich gerne in einer festen Partnerschaft irgendwann auch ankommen will.
Aber wenn man das wirklich will, also kommen wir mal zurück zu Ihrer Erfahrung. Ist es so, dass Menschen, die sich gefunden haben, die ein Pärchen sind, weniger Probleme haben in der Beziehung, vielleicht eine glücklichere Beziehung haben, wenn sie aus unterschiedlichen Social Bubbles kommen? Was ist da Ihre Erfahrung?
Eigentlich nicht. Also es gibt wirklich auch Studien darüber, dass es bestimmte Eigenschaften gibt, wo es besser ist, dass man sich eher gleicht, also so nach dem Motto, gleich zu gleich gesellt sich gern, oder andere Eigenschaften wieder, wo es besser ist, dass man sich ergänzt. Ja, die ergänzenden Eigenschaften, das ist eher sowas wie, der eine ist vielleicht ein bisschen introvertierter und braucht vielleicht den Extrovertierten, um ihn so ein bisschen rauszuholen, während der Extrovertierterin den Introvertierten braucht, um ihn so ein bisschen zu erden. Das ist so ein Klassiker, der eigentlich ganz gut funktioniert. Aber Sie haben ja gerade den sozialen Status angesprochen und da ist es genauso wie mit Werten, Religion etc. besser, dass man sich ähnelt.
Was ist mit der Arbeitsstelle, wenn man die gleiche Arbeitsstelle hat?
Ja, wenn man wirklich am gleichen Arbeitsplatz ist, dann bringt es natürlich einige Probleme mit sich. Ja, erstmal weiß man nicht, wie die Kollegen damit umgehen. Dass man jetzt ein Paar ist, dann ist natürlich auch immer die Gefahr gegeben, dass man auch außerhalb der Arbeit weiterhin über das Thema spricht. Finde ich eigentlich nicht so günstig.
Abends sitzt man zu Hause und hat nur ein Thema, nämlich
genau,
die Arbeit.
Genau. Aber noch schwieriger finde ich ehrlich gesagt, dass man dann ja auch zwei Rollen auf einmal teilweise spielen muss am Arbeitsplatz. Da ist man dann wieder Kollege und nicht mehr Mann und Frau. Und also die meisten, die ich kenne, die sich am Arbeitsplatz kennengelernt haben, da hört der eine oder der andere früher oder später auf, dort zur Arbeit und sucht sich eine neue Arbeitsstelle.
Was sagen Sie denn? Sie sind ja nicht nur Paartherapeutin, sondern Sie sind auch Single-Coach. Was sagen Sie den Singles, wenn die sagen, ich würde gerne mal Online-Dating ausprobieren? Was geben Sie für Tipps?
Ich würde es auf jeden Fall machen, weil es eben, wie gesagt, eine Riesenchance ist, Menschen kennenzulernen, die man auf andere Weise nicht so leicht kennenlernt. Weil man hat ja in seinem Umfeld, sei es jetzt beruflich oder privat, auch mal irgendwann alles ein bisschen abgecheckt und ausprobiert oder eben auch sich dagegen entschieden, etwas auszuprobieren. Und da hat man natürlich die Möglichkeit, nochmal ganz neue Leute zu treffen. Aber ich würde es trotzdem mit Vorsicht genießen, weil es eben eine sehr anonyme Art des Kennenlernens ist, wo auch vieles sehr einfach dargestellt werden kann, was dann vielleicht nicht so ist. Und es, wie bei allem, es muss den Leuten auch Spaß machen. Also wenn ich merke, dass jemand absolut sowieso dagegen ist und denkt, er müsste das jetzt tun, dann ist das schon mal eine schlechte Grundeinstellung, um da wirklich mit Spaß ranzugehen. Und Partnersuche soll ja im Endeffekt Spaß machen eigentlich.
Sagt Alexandra Hartmann, Paartherapeutin, Single-Coach und Buchautorin. Also sich öffnen für Menschen, die man sonst nicht kennenlernen würde, aber so komplett andere Leute aus einer komplett anderen Social-Bubble, das passt dann oft doch nicht zusammen, sagt sie.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Die Deutsche Bahn erhöht die Preise mal wieder. Wobei, es ist gar nicht so schlimm. Zum Fahrplanwechsel am 10. Dezember werden die Preise erhöht um 1,9%, in der ersten Klasse sogar um 2,9%. Wenn man jetzt aber die Sparpreise und die Bahncardkosten zusammenrechnet mit durchschnittlichen Fahrtkosten, dann geht das. Dann ist es doch alles nicht so schlimm. Dann steigen eure Fahrtkosten nur so um 0,9%. Die Bahncards 50 und 25 bleiben gleich teuer. Bei den Bahnpreisen, da kann man natürlich aber trotzdem verstehen, dass Leute sparen wollen. Zwei Typen sind schwarz gefahren, allerdings nicht im ICE oder dem Regionalexpress, sondern auf einem Güterzug. Obendrauf, Pascal. What?
Ja, das ging dann so. Ein Lokführer hat einen Zug auf der Bahnlinie von Minden in NRW nach Bückeburg in Niedersachsen gesteuert. Und da ist ihm also so ein Güterzug entgegengekommen und auf einem Flachwaggon saßen zwei Gestalten. Ja, der Lokführer hat natürlich sofort Alarm geschlagen und dieser Güterzug, der ihm da entgegengekommen ist, der wurde dann außerplanmäßig gestoppt in Bückeburg.
Klingt alles nach Wild Wild West, da ist man ja auch oben auf dem Güterzug mitgefahren. Die beiden wurden geschnappt.
Ja, beide nicht. Also ein blinder Passagier, der konnte in der Dunkelheit dann entkommen. Der andere landete auf dem Polizeirevier. Da hat man dann festgestellt, der ist A, 36 Jahre alt und B, alkoholisiert. Was diese beiden also vorhatten, das versteht jetzt noch kein Mensch. Und vielleicht hatten die auch gar nichts vor so richtig. Aber aufgesprungen waren die schon in Mönchengladbach. Hat man nochmal nachgeguckt, das ist also 300 Kilometer entfernt oder 3 bis 4 Zugstunden.
Warm genug ist es ja noch, insofern gefroren werden sie nicht haben. Die Bahn erhöht ihre Preise leicht, kommenden Fahrplanwechsel dann. Tarife für Güterzüge findet ihr da weiterhin nicht.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Unsere Kanzlerin ist mit 1,65 Meter recht kurz geraten. Dafür ist sie mit 63 recht alt, also alt und kurz. Österreich hat bald jung und Sebastian Kurz. 31 ist das Alter des wohl neuen Bundeskanzlers in Österreich. Sebastian Kurz sein Name. Seine konservative Partei ÖVP ist bei der Parlamentswahl die stärkste Kraft geworden. Jetzt kann er sich den Partner aussuchen, rechts oder links von ihm. Ob es schon Präferenzen gibt und was das generell so für ein Typ ist, das klären wir jetzt mit einem Kollegen aus Österreich, Lukas Lottersberger. Er ist Redakteur beim Sender FM4 in Österreich. Und mit ihm habe ich heute gesprochen, ihm erstmal folgenden O-Ton nochmal vorgespielt von Sebastian Kurz, kurz nach der Wahl.
Es ist unsere Aufgabe, auch mit allen anderen für das Land zusammenzuarbeiten. Und es ist vor allem unsere Aufgabe, das Land zum Positiven zu verändern.
Wie will er denn gerne Österreich verändern, der Herr Kurz?
Was er damit anspricht, ist, dass die Leute eben in Österreich wahrscheinlich ein bisschen verdrossen darüber sind, dass in der Koalition Schwarz-Rot, also Sozialdemokraten und ÖVP, nicht immer was weitergegangen ist, dass da viel herumgezankt wurde. Wenn man sich allerdings halt dann das im Detail ansieht, wird klar, Sebastian Kurz will auf jeden Fall weiterhin einen eher härteren Kurs in der Migrationspolitik fahren. Möglich ist, dass es sich auch in Zukunft bei den Sozialleistungen einiges ändern könnte. Stichwort Mindestsicherung. Ich weiß nicht, ob es da in Deutschland etwas Vergleichbares gibt.
Hartz IV bei uns.
Wahrscheinlich sowas, ja. Bei vielen Themen hängt es aber wohl am Ende auch von den Kompromissen mit dem jeweiligen Koalitionspartner ab, den er sich jetzt dann aussuchen wird. Aber auch wirtschaftlich könnte Österreich künftig eher einen wirtschaftsliberaleren Kurs einschlagen. Also das ist auch noch ein Thema, wo sich einiges tun könnte, ja.
Dann schauen wir mal auf die Person Sebastian Kurz an sich, also den Mann. Der klingt natürlich für einen 31-Jährigen auch schon sehr selbstbewusst. Was sagen denn gerade Leute so in unserem Alter zwischen 20 und 30? Warum haben die ihn gewählt oder haben sie ihn überhaupt gewählt?
Oh ja, er ist tatsächlich eben bei den Jungen bis 29 der zweitstärkste. Ich habe da gestern die Wahltagsbefragung bekommen. Da ist jetzt das Sample zwar nicht wahnsinnig groß, aber er liegt zumindest vorne bei den, also an zweiter Stelle bei den Jungen bis 29 mit 28%. An erster Stelle liegt sogar die FPÖ, das muss man dazu sagen. Also es ist sehr nach rechts gegangen hier in Österreich. Naja, warum haben Sie ihn gewählt? Ich glaube, er hat Sie besonders mit diesen Claims abgeholt, dass er eben was Neues will, dass er für etwas Neues steht, für Veränderung, für was Junges, für Bewegung. Dann zum Zweiten, er war so quasi die Personifizierung des Neuen. Mit seiner Jugendlichkeit, ich sage jetzt mal im politischen Kontext zumindest, hat er da wirklich schon ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal gehabt und sicherlich viele Junge damit auch abgeholt. Und als Drittes war es dann auch noch, dass er seine Partei zu einer Bewegung umbenannt hat, weil halt dem Begriff Partei etwas Altbackenes, etwas Althergebrachtes anhaftet.
Und was ist es für ein Typ? Würde der zum Beispiel euren Sender hören? Vom Alter her würde er ja passen, aber er wirkt sehr, sehr konservativ.
Keine Ahnung. Also das müsste ich ihn mal fragen, ob er unseren Sender hören wird. Ich würde eher einschätzen, dass er wahrscheinlich was anderes hört. Mhm. Aber er ist halt schon seit seiner Jugend politisch engagiert und ist mittlerweile schon sehr in der politischen Kaste verhaftet. Er ist 2011 mit 24 Integrationsstaatssekretär geworden, ein Amt, das damals quasi geschaffen wurde für ihn. 2013 wurde er Außenminister. Er war bis dieses Jahr, bis er Bundesparteiobmann wurde, Obmann der jungen ÖVP, also der Vorfeldorganisation der Volkspartei. Und noch ein kleines Detail am Rande, er hat Jura studiert, aber nie abgeschlossen. Ja, viele beschreiben ihn als sehr eloquent, aber im Wahlkampf hat man schon gemerkt, wie genau er sein Wording immer eingehalten hat. Im Wahlkampf hat man dann manche Geschichten einfach fünfmal gehört, weil er immer nach diesem orchestrierten Marketingkonzept, glaube ich, gegangen ist. Also so hat es zumindest gewirkt. Er versteht es auf jeden Fall, sich auf sein Publikum einzulassen und das jeweilige Publikum dann auch gewissermaßen abzuholen.
Was ist denn mit eurer Zielgruppe? Also was wünschen die sich denn von diesem neuen Bundeskanzler? Du hast schon viele Themen genannt, aber was wäre so gerade für die 20- bis 30-Jährigen das Ding?
Ich glaube wirklich, dass sich viele einfach einen frischen Wind sozusagen wünschen und dass für viele Jugendliche und junge Menschen Sebastian Kurz eben das verkörpert, weil er eben in ihrer Altersgruppe ist, weil er eben betont hat, dass er eben Veränderung will, dass diese schwarz-rote Koalition, die in den letzten Jahren eigentlich mehr gestritten hat als zusammengearbeitet hat, aufgebrochen wird und etwas Neues herkommt. Was allerdings heute bei uns eine Politologin zu dem Trend, der in Österreich vorherrscht, gemeint hat, war, dass wir in Österreich uns einem zentral- und osteuropäischen Trend annähern. Also dass in Westeuropa die Jugend eher links eingestellt ist und dass Österreich sich aber jetzt offenbar eher in Richtung, dass viele Jugendliche eher zu rechten Parteien tendieren. Und da scheinen wir uns dem Balkan anzunähern. Und wir wissen ja, in Wien fängt der Balkan am Rennweg an.
Wer ist dieser 31-jährige zukünftige Bundeskanzler in Österreich? Lukas Lottersberger von FM4, dem jungen Sender des ORF in Wien, hat uns Sebastian Kurz kurz erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Wie sichert man WLAN-Netze richtig ab? Sehr oft kommt der sogenannte WPA2-Standard zum Einsatz. Der soll dafür sorgen, dass sich nur berechtigte Nutzer in ein WLAN einloggen können. Außerdem soll das Verfahren verhindern, dass Unbefugte die drahtlos übertragenen Daten abgreifen oder manipulieren können. Forscher der Katholischen Universität Löwen in Belgien haben jetzt eine gravierende Sicherheitslücke im WPA2-Protokoll entdeckt. Wie das Magazin Ars Technica berichtet, können laut den Experten Internetverbindungen gekapert, belauscht und manipuliert werden, die mit WPA2 geschützt sind. Konkret geht es um einen Fehler in dem vierstufigen Verfahren, mit dem bei WPA2 die Schlüssel von Sender und Empfänger in einem WLAN ausgetauscht werden. Forscher sagen, dass vermutlich Geräte aller Hersteller betroffen sind. Es bringe aber nichts, sein WLAN-Passwort zu ändern, da das nicht vor der Attacke schützt. Das Problem kann demnach nur durch ein Software-Update behoben werden. Nutzer sollten sich danach beim Hersteller ihres WLAN-Routers erkundigen. Der Zuckermarkt in der EU ist zum Anfang des Monats liberalisiert worden. Das heißt, Produktion und Verkauf sind nicht mehr so stark reglementiert. In Lebensmitteln könnte dadurch bald mehr vom besonders billigen Zuckersirup Isoglucose stecken, auch da, wo man es nicht vermutet. Die Deutsche Adipositas-Gesellschaft und die Deutsche Diabeteshilfe fordern von der Politik zu verhindern, dass Produkte süßer werden und der Zuckerkonsum weiter steigt. Anlass ist der Welternährungstag. Isoglucose ist ein Sirup, der oft aus Mais- oder Weizenstärke gewonnen wird. Er besteht aus Fruchtzucker, der über eine relativ hohe Süßkraft verfügt, und aus Traubenzucker. Das ist billiger als Zucker aus Zuckerrüben. Auf Lebensmittelverpackungen ist Isoglucose als Glucose-Fructose-Sirup oder Fructose-Glucose-Sirup erkennbar. Das Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel hält das Zuckersirup nicht für schädlicher als anderen zugesetzten Zucker, wenn man nicht zu viel davon konsumiert. Wer das doch tut, erhöht sein Risiko für Übergewicht, Diabetes und Herz-Kreislauf-Krankheiten. Menstruation ist in vielen Kulturkreisen immer noch ein Tabuthema, das vor allem von Scham geprägt ist. Diese Problematik trifft die 30 Millionen geflüchteten Frauen und Mädchen besonders hart. Eine Studie der Columbia-Universität gemeinsam mit dem International Rescue Committee zeigt, dass ihnen häufig Materialien, Toiletten und sogar Wasser fehlt, um mit ihrer Periode sicher und würdevoll umgehen zu können. Die Forscher haben rund 150 Interviews geführt mit Vertriebenen in Myanmar und mit syrischen Flüchtlingen, die in Lagern im Libanon leben. Dabei zeigte sich, dass die Frauen kaum Orte finden, an denen sie zum Beispiel ungestört Binden wechseln oder sich waschen können. Dass sie sich schämen, über die Menstruation zu sprechen, verstärkt das Problem nur. Hilfsorganisationen in Flüchtlingslagern müssten deshalb besser über den Umgang mit der Periode informieren, so die Forscher. Und neben Hygieneartikeln müssten den Frauen außerdem adäquate Waschgelegenheiten angeboten werden.
Deutschlandfunk Nova.
Ehrlich gesagt, viel spektakulärer kann man eine neue Entdeckung nicht verkaufen. Heute Nachmittag gab's rund um den Globus Pressekonferenz in über 70 verschiedenen astronomischen Observatorien. Alle parallel, alle PKs parallel tatsächlich um 16 Uhr. Vorher war alles total streng geheim. Niemand wusste, was die Forscher auf der ganzen Welt da raushauen werden. Sicher war nur eins, es geht irgendwie um Gravitationswellen. Also diese lustigen Wellen, die durchs Weltall wandern, deren Existenz auch schon Einstein vorhergesagt hatte, die aber erst vor kurzem zum ersten Mal tatsächlich gemessen wurde, wofür es ja auch den Nobelpreis gab. Und heute dann the next big thing, das nächste große Ding da draußen im All. Ich würde es euch gerne erzählen, was es ist, aber ich habe es nicht verstanden. Also fragen wir den Wissenschaftsjournalisten Michael Büker. Du hast das Ganze heute verfolgt. Lass es raus. Was haben die Forscher denn da jetzt Neues präsentiert?
Ja, ich saß mit glänzenden Augen vorm Monitor und habe die Pressekonferenz mitverfolgt. Man hat zum ersten Mal beobachten können, wie zwei Neutronensterne, die umeinander kreisen, ineinander zusammenfallen. Und das Wahnsinnige ist, dass man das auf ganz verschiedene Weisen mit verschiedenen Instrumenten gleichzeitig gemacht hat. Und das ist das Tolle, was auch die neue Stärke dieser Gravitationswellen für die Astronomie bedeutet.
Lass uns ganz vorne anfangen. Was sind Neutronensterne?
Neutronensterne sind die Überreste von Sternen, die ihr Leben sozusagen beendet haben. Wenn ein Stern ausbrennt und er also keinen Brennstoff mehr hat, die Reaktion nicht mehr aufrechterhalten kann, die ihm das Leuchten ermöglicht, dann kann so ein Stern, wenn er schwer genug war, zusammenfallen und übrig bleibt nach einer sehr turbulenten Endphase ein Neutronenstern. Und das ist ein wahnsinnig dichtes, ein wahnsinnig kompaktes Objekt, wenn man sich überlegt, dass ein Teelöffel voll von diesem Material, aus dem die Neutronensterne bestehen, schon Millionen von Tonnen wiegt. Dann bekommt man so eine gewisse Vorstellung davon, was das für ein Wahnsinnszeug ist. Und daraus bestehen ganze Sterne, die sind mehrere Kilometer groß im All und die sind ineinander gefallen und das hat man beobachtet.
Okay, also diese Dinger, sagen wir mal 2 Kilometer groß, total dicht, knallt auf einen anderen Neutronenstern. Womit hat man das jetzt gesehen?
Ja, das ist eben das Besondere. Man hat in Gravitationswellenobservatorien, also diesen Geräten, die extra dafür gebaut wurden, Gravitationswellen zu sehen, das gemessen. Und diesmal nicht nur die in den USA, die die erste Entdeckung gemacht hatten, sondern auch noch der sogenannte Virgo-Detektor in Italien. Zum zweiten Mal überhaupt ist Europa also mit so einem Instrument an der Entdeckung beteiligt gewesen. Und gleichzeitig haben auch Satelliten im All, die für sogenannte Gammastrahlung da sind, ein Ereignis gesehen. Und dann hat man Astronomen vor allem auf der Südhalbkugel Bescheid gesagt und hat gesagt, Leute, ihr müsst jetzt alle eure Teleskope in genau diese Richtung zeigen. Und dort hat man dann sogar tatsächlich noch ein Leuchten im sichtbaren Licht gesehen. Das heißt, wir haben Gravitationswellen und Gammastrahlung und sichtbares Licht, alles vom gleichen Ereignis aufgefangen. Und das ist zum ersten Mal so gelungen.
Okay, das ist dann dieser Gamma-Blitz, von dem da heute auch die Rede war.
Der wurde genau von diesen Gamma-Satelliten mitentdeckt.
Ich verstehe es so langsam und ich verstehe auch, dass es natürlich eine Sensation ist, wenn man irgendwas zum allerersten Mal sieht oder irgendwas zum allerersten Mal rausbekommt. Aber was können wir denn daraus jetzt lernen? Was bringt uns das?
Die ganz zentrale Frage, die das beantworten hilft, ist zum Beispiel, woher kommen die ganzen Atome der verschiedenen Elemente im Universum? Es ist ja gar nicht so selbstverständlich, dass das Universum aus hunderten verschiedener chemischer Elemente besteht. Warum sind die Atomkerne alle so unterschiedlich? Und dann muss man sich fragen, wie kommen schwere Atomkerne zustande? Woraus entsteht beispielsweise Gold? Als das Universum entstanden ist, ganz am Anfang, gab es noch kein Gold. Und solche Kollisionen von Neutronensternen sind ein Prozess, wie man sich vorstellen kann, dass solche schweren Elemente Gold, Blei, Titan, Uran entstehen könnten. Und jetzt hat man mit dieser Beobachtung zum ersten Mal einen handfesten Hinweis darauf, dass das passiert ist. Wie viel? Wenn wir dann auch noch wissen, wie häufig das passiert, können wir überprüfen, ob das wirklich hilft, die ganze Materie im Universum zu erklären. Und als kleines Sahnehäubchen, diese eine Kollision von 2 Neutronensternen soll so viel Gold erzeugt haben, wie die Erde 100-mal wiegt.
Wie cool. Ich verstehe es jetzt langsam. Ich finde es jetzt auch echt cool. Ich finde es auch sensationell. Nur damit wir uns das vorstellen können, wie weit war dieses Ereignis, diese Kollision der beiden Neutronensterne samt Gammablitz, wie weit war das weg?
Ja, das war sogar auch nochmal großes Glück. Das hat der deutsche Gravitationswellenforscher Carsten Danzmann heute auch in einem Interview gesagt. Es war der am nächsten an uns gelegene Gammablitz, den wir überhaupt jemals aufgefangen haben. Wobei, da muss man jetzt nicht besorgt aus dem Fenster schauen, es sind immer noch 130 Millionen Lichtjahre, die das Ganze entfernt ist. Und weil das Ganze so weit weg ist und die Theorie hinter diesen Prozessen einigermaßen gut verstanden, können wir das jetzt auch noch nutzen, um die Fragen nach der Größe und der Entwicklung des Universums an sich zu beantworten. Das ist der zweite große Hammer für die Wissenschaft. Wir können bis zurück auf die Frage, wie groß ist das Universum eigentlich, wie dehnt es sich aus, wie alt es ist, das kann diese Messung jetzt mit den Gravitationswellen auch noch beantworten helfen. Es bleibt also spannend, denn wie das in der Wissenschaft immer so ist, wenn man was zum ersten Mal gesehen hat, dann will man es noch ein paar Mal sehen, um es richtig verstehen zu können.
Und was du damit auch beantwortet hast, ist, ich komme nicht an dieses Gold ran.
Das stimmt, das ist leider zu weit weg.
Wissenschaftsjournalist Michael Büker über eine wissenschaftliche Sensation, das Aufeinanderprallen von 2 Neutronensternen, was einen Gammablitz ausgelöst hat, der übrigens in wenigen Sekunden mehr Energie freisetzt als unsere Sonne in Milliarden von Jahren. Das habe ich heute auch noch gelesen.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Immer noch spricht die Welt über Hollywood-Mogul Harvey Weinstein. Er ist weiter im rapiden sozialen Sinkflug, wo die Quittung für sein jahrelanges Fehlverhalten, sexuelle Belästigung, Vergewaltigung aus Angst der Opfer vor seiner Macht verschwiegen alles. Selbst Medienberichte sind wohl schon vor Jahren unterdrückt worden. Die Reaktionen, die beschränken sich jetzt nicht nur auf die USA und nicht nur auf Weinstein. Bei Twitter, da waren zwei Worte im Trend an den vergangenen Tagen, nämlich Me und Too. Me too, ich auch. Das haben Frauen als Antwort auf einen Tweet der Schauspielerin Alyssa Milano getwittert. Milano, die kennen wir zum Beispiel als Tochter in Wer ist hier der Boss? Oder sie ist eine der Hexen gewesen bei Charmed. Und sie hat aufgerufen, wer was Ähnliches erlebt hat wie ich, also sexuell belästigt worden ist, bitte antworten. Me too. Zigtausend Antworten sind gekommen und es melden sich weitere prominente Opfer von noch anderen mutmaßlichen prominenten Tätern und auch Fürsprecher und Gegner von Weinstein. Was sind die neuesten Entwicklungen? Pascal Fischer.
Es melden sich Verteidiger von Weinstein tatsächlich zu Wort, muss man fast schon sagen. Zum Beispiel Woody Allen, der ja bekanntlich selbst wegen Sex mit Minderjährigen in den USA vor Gericht soll und in die Schweiz geflüchtet ist. Ja, Allen hat vor einer Hexenjagd gewarnt und er hat dann der BBC gesagt im Interview, Zitat, tragisch für die armen Frauen, die betroffen waren, traurig für Harvey, dessen Leben so durcheinander gerät.
Das gab sicher Proteste?
Natürlich. Allen ist dann zurückgerudert. Er habe nur mit einem traurigen alten Mann mitgefühlt, hat er so sinngemäß gesagt. Naja, kann man sagen, andere finden da andere Worte. Regisseur J.J. Abrams zum Beispiel, der hat Weinstein schlicht ein Monster genannt.
Es gibt weitere Vorwürfe in der Unterhaltungsindustrie jetzt?
Ja, die Sängerin Björk, die wirft Lars von Trier, also diesem Regisseur, sexuelle Belästigung vor. In einem Tweet nennt sie zwar jetzt seinen Namen nicht, aber es ist klar, dass es um Dreharbeiten mit ihm geht, ne, für den Film Dancer in the Dark, das war 1999. Und Björk habe Lars von Trier immer wieder zurückgewiesen, als der so auf sie zukam mit Avancen. Und daraufhin hätte er sie dann am Set als schwierige Person diskreditiert. Der Regisseur hat sich jetzt auch zu Wort gemeldet, hat der Zeitung Jyllandsposten gesagt, und das sagt übrigens auch der Produzent damals, nein, es war ganz anders und zwar andersrum. Björk hat das Filmteam terrorisiert.
Also Aussage gegen Aussage hier, das kann natürlich alles bedeuten. Das ist ja auch das Tragische in so einem Fall von sexuellen Übergriffen oder von Verleumdungen.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
An diesem Präsidenten prallt einfach alles ab. Donald Trump überlebt von Woche zu Woche, von Skandal zu Skandal, Misserfolg zu Misserfolg. Was kann ihm überhaupt irgendwann mal politisch gefährlich werden? Hier ist Deutschlandfunk Nova und wir stellen uns diese Frage heute Abend, da der Millionär Larry Flint, der ist der Gründer des Hustler Magazins, ein quasi Kopfgeld auf Trump ausgesetzt hat. Er bietet ganze 10 Millionen Dollar für, Achtung, Informationen, die zur Amtsenthebung von Donald Trump führen. Dafür hat er extra eine ganzseitige Anzeige in der Washington Post geschaltet. Sprechen wir drüber mit Washington-Korrespondentin Nicole Markwald. Nicole, wer käme denn da überhaupt in Frage, die erforderlichen Informationen dazu liefern?
Na, im Prinzip jeder, der Zugang zu Trump hat, ja, Zeit mit ihm verbracht hat, mit ihm vielleicht zusammengearbeitet hat. Larry Flint gibt ja in seiner Anzeige Hinweise darauf, was er sich erhofft. Er erwähnt Steuererklärungen, er erwähnt Investitionen des Präsidenten, also irgendwelche Geldflüsse oder diese geheimen Deals mit den Russen, die erwähnt er auch in der Anzeige, die dann vielleicht doch die schlagkräftigen Beweise liefern können. Er sagt, es gibt ernsthafte Gründe, die zu dem Schluss führen, dass es bei der Wahl den Einsatz unlauterer Mittel gab und Trump zeigt eben auch Tag für Tag, dass er einfach nicht fit ist, diesen Job innezuhalten und er sagt, wir müssen handeln, bevor es zu spät ist.
Menschen, die solche Informationen haben könnten, wären die denn eigentlich empfänglich für, sagen wir mal, 10 Millionen Dollar? Das sind wahrscheinlich auch alles reiche Säcke.
Naja, es ist nicht davon auszugehen, ne, dass einer seiner sehr reichen Kumpels sich von diesem Angebot hinreißen lassen. Ich glaube, es betrifft eher Leute, die sich so in den äußeren Sphären im Trump-Universum aufhalten. Also eventuell Mitarbeiter von früher oder jetzt. Dieses Vorgehen von Larry Flint, das ist ja nicht neu. Er hat das schon öfter gemacht. Auch bei Mitt Romney hat er mal 1 Million Dollar ausgesetzt für dessen Steuerdaten. Auch 2016, als es noch Kopf an Kopf, so aussah zumindest, zwischen Hillary Clinton Biden und Donald Trump hat da $1 Million ausgelobt für schmutzige Infos über Donald Trump. Das hat nicht zum Erfolg geführt, aber er hofft sich jetzt einfach durch diese unglaublich hohe Summe, dass vielleicht jetzt doch jemand sich traut.
Aber ich habe es ja gerade schon gesagt, alles prallt an ihm ab. Also gehen wir mal davon aus, dass es tatsächlich Manipulationen gegeben haben könnte bei der Wahl oder so. Also welche Art von Informationen wäre überhaupt in der Lage, eine Amtsenthebung zu ermöglichen? Sowas wie bei einer Wahlbetrug in Anführungsstrichen?
Ja, sowas auf alle Fälle. Also es gibt für ein Amtsenthebungsverfahren wirklich sehr hohe Hürden, also rechtlich und politisch. Man muss sich das so vorstellen wie eine Art Gerichtsprozess. Ja, der Staatsschutz fällt, wenn ein Mitglied im Repräsentantenhaus den Antrag stellt auf Amtsenthebung. Dann entscheidet aber die zweite Kammer im Kongress, der Senat, darüber, ob der Präsident des Amtes enthoben werden soll oder nicht. Und die Voraussetzung dafür, also es geht um den Vorwurf des Verrats, der Bestechung, das ist beides in der Verfassung erwähnt, oder andere schwierige Verbrechen und Fehlverhalten. Und am Ende, und das ist die politische Hürde, müssen 2/3 der Senatsmitglieder sich einig sein, dass diese Vorwürfe gerechtfertigt sind und der Präsident muss aus dem Weißen Haus ausziehen. So, nun stehen die Demokraten, hauptsächlich die ja dieses Amtsenthebungsverfahren wollen, vor einem großen Problem. Sie haben keine Mehrheit. Also muss man erstmal abwarten, wie die Wahlen im kommenden Jahr ausgehen. Aber wenn man mal noch so ein bisschen rumgräbt bei den Verfehlungen des Donald Trump, dann bin ich wieder zurückgekommen zu einem Interview, was ich vor kurzem gehört habe mit einem Produzenten der Serie The Apprentice, die ja hier bei NBC lange lief, sehr erfolgreich mit Donald Trump. Und der sagte damals, als dieses Tape rauskam, ja, dieses Grab him by the beep, 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 da sagte der, das ist erst der Anfang, es gibt noch viel Schlimmeres. Und ich habe neulich noch mal ein längeres Interview mit diesem Produzenten gehört, wo es darum ging, was Trump eben bei den Aufzeichnungen gesagt hat, dass er eben nicht nur sich sehr herabwürdigend über Frauen geäußert hat, sondern auch über Männer. Und da ging es hauptsächlich um rassistische Bemerkungen. Es soll diese Tapes geben, an die kommt aber niemand ran, weil der Produzent dieser Serie die besitzt. Und ich könnte mir vorstellen, wenn sowas tatsächlich zutage kommt und man diese Aufnahmen hört, dass dann vielleicht da nochmal ein Umdenken passieren könnte. Aber das ist alles so hier glaskugelmäßig, was ja. Ich gerade erzähle. Aber darüber wird hier debattiert.
Aber klingt spannend. Klingt fast nach Krimi. Dankeschön. USA-Korrespondentin Nicole Markwald zu der Idee von Pornomillionär Larry Flint, ein quasi Kopfgeld auf Donald Trump auszusetzen, damit der aus dem Amt geworfen wird. Und das war die Redaktionskonferenz an diesem Montagabend. Pascal Fischer war mit dabei.
Tschüss.
Und mein Name ist Ralf Günther.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.